Weihnachten ist für viele Leute Zeit der Hektik. Eine Menge Betrieb um einen rum. Und es ist aber auch eine Hektik, die man sich leider selber auch macht. Ich habe das jetzt erlebt mit einer Lichterkette, die habe ich gekauft und bei uns ans Treppengelände dran gebaut und habe festgestellt, das ist das falsche Licht. Also es ist ganz blau, man denkt, es fährt eine Ambulanz vorbei oder ein Polizeiauto und so, dass es irgendwie gar nicht so gewinnt. Naja, und was mache ich? Ich war damit unzufrieden und dann habe ich aus meinem Schubfach im Arbeitszimmer drei Eddings rausgesucht und habe angefangen, die Lichter anzumalen. Und dachte dann im Stillen, irgendwie bekloppt ist das denn? Naja, gut, Weihnachten macht auch Bewusstseinsstörung. Ich erwähne aber diesen Vorgang, wo ich mit dem Edding das Licht anders gemacht habe, weil ich heute gerne über ein Licht predigen möchte, das von sich aus eine Wirkung hat, dass es kein Edding braucht, um es zu verändern, sondern es ist ein Licht, das man so lassen kann und sollte, wie es ist und das auch geeignet ist, Menschen eine völlig neue und wahrheitsgemäße Einstellung von Gott zu vermitteln. In der Gemeinde Thessalonich war viel Bewegung. Paulus berichtet darüber, dass seine Predigt einen großen Eingang in der Gemeinde gefunden hatte. Und auf einmal wird Jesus Christus, das Licht, das Evangelium zum Thema in ganz Mazedonien. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß diese Region Mazedonien gewesen ist. Das ist so, wie wenn von uns aus hier Jesus verkündigt wird bis runter nach Bayern. So eine Riesenregion ist das. Und was muss im Herzen einiger Menschen geschehen sein, um das zu ermöglichen? Christsein so zu vervielfältigen. Und der Apostel Paulus spricht, wenn er darüber nachdenkt und ihn schreibt, nicht großartig über Methoden oder sonst was, sondern er spricht von Bekehrung. Und er spricht von einem Dienst, einem neuen Dienst für Gott. Und darüber möchte ich heute sprechen. Er schreibt die Wirkung, Lichtwirkung seiner Predigt war so, dass sich die Menschen dort bekehrt haben von den Götzen zu dem lebendigen Gott. Bekehrt zu Gott. Wie geht das zu? Ich denke, dass dazu eine gewisse Wahrheitserkenntnis nötig ist, eine Irritation nötig ist, was die Verortung des eigenen Lebens in dieser Welt betrifft. Auf dem Büchermarkt gibt es eine Neuerscheinung mit dem Titel Schluss mit dem Bullshit. In der Buchempfehlung steht, die Menge an Bullshit, die täglich auf uns einprasselt, nimmt zu. Die Autoindustrie preist ihre Geländewagen als umweltfreundlich. Politiker sprechen von alternativlosen Handeln. Bäckereien backen Brötchen mit energetisiertem Wasser. Und das könnte man auch von dem Bullshit sagen, der in der Bibel Götzendienst genannt wird. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der es einen Markt für solche Bücher mit dem Titel Bullshit gibt. Das Misstrauen unserer Gesellschaft wächst, das Etikettenschwindel und Falschspielerei um uns herum Blüten treibt. Und ich denke, dass die Welt immer auch einen Markt, in Anführungszeichen, bietet für das Evangelium Jesu Christi. In der Bibel steht, dass das ganze System Welt ein Betrieb ist, von dem wir uns hinters Licht führen lassen. Und es ist sehr, sehr schwer und fast unmöglich, sich dem zu entziehen. Und von Jesus steht in der Bibel, er ist das wahre Licht, das Leben eines jeden Menschen hell macht. Und das war zu allen Zeiten und ist auch heute der Ansatz für das, was in der Bibel Bekehrung heißt. Bekehrung funktionieren auf die Art, wie Jesus den blinden Bartimäus vor den Toren Jerichos sehend machte. In einer seiner Verteidigungsreden vor der römischen Behörde sagte Paulus Folgendes über sich und über seine Arbeit, wegen der er ja angeklagt worden ist von den Juden. Ich bin berufen worden, den Menschen die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Augen öffnen bedeutet, dass man die Wirklichkeit Gottes erkennt. Und dann geschieht ein Prozess im Herzen, im Leben eines Menschen. Man bekehrt sich dann, weil dann Gott nicht mehr egal sein kann. Man bekehrt sich, weil man nicht mehr sagen kann, es wird wohl nicht so schlimm werden. Jesus kam, um auch den Berufsoptimisten sein Licht zu bringen. In meinem Auto musste die Windschutzscheibe gewechselt werden. In meinem Fiesta, meinem alten Fiesta. Und die Scheibe ist fast das Beste am ganzen Auto. Denn die Scheibe ist oben leicht grün eingefärbt. Blaugrün. Und dahinter sieht der Himmel an grauen Tagen blau aus. Und deshalb sitze ich gerne an regnerischen Tagen hinter dem Steuer dieses Autos. Es stimmt mich optimistisch. Wie man die Welt sieht, und das ist ja nichts Neues für uns, ist nicht zuletzt eine Frage, durch welche Filter wir sie betrachten. Und es gibt alle möglichen Filter. In der Zwischenzeit kann man sich ja auch Brillen kaufen. Weiß nicht, ob ihr das euren Leuten unter den Weihnachtsbaum legt, so Brillen mit virtuellen Welten. Das gibt es ja auch noch. Es gibt Menschen, die haben einen Filter wie dieser Grünstreifen an der Windschutzscheibe meines Autos. Egal wie grau bzw. schlimm die Wirklichkeit sein mag, sie sehen es blau. Es muss sich nichts ändern. Warum ändert sich am Klima nichts, an der Klimaverschlechterung? Nun, weil die Menschen diesen Filter tragen. Sie sagen, es muss sich nicht im Grunde genommen was ändern, ganz egal, wie sehr der Nordpol auftaut. Alles kann so bleiben, wie es ist. So ist der Mensch. Bekehrung bedeutet aber, dass es den eigenen Anspruch an Redlichkeit nicht mehr genügt, sich einen Gott zu machen, wie er einem gefällt, wie er eigentlich sein sollte. Es gefällt einem dann nicht mehr, die Dinge so zurechtzulegen, dass sie einem passen. Licht, das Licht, das das Evangelium Christi bringt, das ich heute Morgen neu verkündigen darf, dieses Licht macht ehrlich. Befreit von Filtern. Und was das Beste daran ist, es macht Mut zur Ehrlichkeit, denn es ist ein Licht, wie das im Johannesevangelium steht, voller Wahrheit, das heißt, es irritiert, es rüttelt auf, aber es ist auch ein Licht voller Gnade. Diese Ehrlichkeit führt dazu, dass man dann Gott nicht mehr durch fromme Filter sehen will und auch nicht mehr sehen muss, weil es ein Licht ist voller Gnade. Und wir wissen, dass Licht Macht hat und das Licht, das Jesus gebracht hat, hat eine große Macht, der Gnade zu vertrauen. Man erkennt dann, dass man Vergebung braucht, aber dass man sie auch bekommen kann. Dass man den Sohn Gottes braucht zur Vergebung, der sich zum Opfer dafür gemacht hat, dass Sünden vergeben werden können. Und dass man dann aber auch zu diesem Jesus kommt. Ich weiß nicht, wie schwer es uns fällt, zu Jesus zu kommen, unser Leben ihm auszuliefern. Vielleicht deshalb, weil wir noch mehr Licht brauchen, denn Licht Gottes hat Macht, eine anziehende Macht. Sie macht es, dass man zu Jesus kommt, weil es ein Licht ist, vollgepackt mit Gnade. Im Leben eines Menschen kann es viele Dinge geben, die eine Bekehrung zu Jesus als dem wahren Licht noch nicht nötig erscheinen lassen. In der Bibel heißen diese Dinge Götzen. Gottes Licht macht davon frei. Bekehrung wurde von den Thessalonichern empfunden als eine tiefe Freude. Da hat sich was gelöst in diesen Menschen. Sie waren frei, mit Gott zu leben. Einer Freude, die man an ihren Worten, Taten und wahrscheinlich auch in ihren Augen lesen konnte. Außenstehende redeten davon. Bekehrungen sind die beste Werbung für Gott. Sie machen immer viel Licht. Bekehrung führen zu einem neuen Gottesdienst. Die Thessalonicher wurden bekehrt zu dienen. Nun, alle Menschen wollen, oder viele Christen, oder die meisten Christen, würde ich jetzt mal sagen, unterstelle ich mal, wollen Gott dienen. Aber welchem Gott dienen sie? Dienen sie Gott oder dienen sie seiner Sache? Die Thessalonicher wurden nicht bekehrt, einer Sache zu dienen, einem Projekt zu dienen, sondern sie wurden bekehrt, dem lebendigen Gott zu dienen. Und das ist ein großer Unterschied. Deshalb ein zweiter Punkt, dem lebendigen Gott dienen, was ist damit gemeint? Ihr habt euch von den Götzen bekehrt, zu dienen dem lebendigen Gott. Wenn man mal vor allen Dingen den Propheten Jesaja anschaut und seine Kritik an den Götzen, denen das Volk Israel verfallen war, noch hochprozentiger als die Völker um sie herum, dann war diese Kritik folgende. Diese Mächte, diese Götzen können nicht sehen, sie können nicht hören, sie kümmern sich nicht um euch, ihr müsst euch andauernd um sie kümmern, sie sind tot, kosten aber sehr viel Zeit und Geld. Und die Beschreibung des lebendigen Gottes bedeutet, Gott reagiert auf uns. In einem Psalm steht, er schläft und schlummert nicht. Das heißt, er ist nicht geistig abwesend. Er reagiert auf unsere Sorgen. Er reagiert nicht zuletzt auf unsere Glaubensvorbehalte. Er reagiert mit Lösungen, mit Erlösungen, denn er ist lebendig. Und allein seine Lebendigkeit macht uns überhaupt Mut zu beten. Dass Gott lebendig ist, dass er auf uns reagiert, war und ist ein guter Grund, sich zu ihm zu bekehren. Wenn sich jemand fragt, warum soll ich denn noch Gott dienen? Bei den Menschen um mich herum, bei all dem Stress auch in der Gemeinde, warum soll ich denn Gott noch dienen? Dann heißt das wichtigste Argument dafür, er ist ein lebendiger Gott. Er ist von sich aus lebendig, das muss nicht herbeigeredet werden. Er lebt auch, wenn viele, die sein Licht nicht haben, ihn für tot sagen. Dass Gott lebt, dass er reagiert, ist und bleibt, das Filetstück des Glaubens, des Dienstes für ihn. Vor einigen Tagen las ich in der Bibel von Mose, der ein Diener Gottes war. Und wir wissen, dass er Israel aus der Knechtschaft in Ägypten hinausführen sollte, in das verheißene Land. Und es kam der Tag, an dem es Mose sehr schlecht damit ging. Er wollte nicht mehr Anführer des Volkes Israels sein. Er sagte, ich schaffe das nicht. Und Gott sagte zu ihm nicht, gib alles. Er sagte, komm, geh weiter, ich bin es ja, der dich sendet. Aber das Wissen von Gott berufen zu sein, genügte dem Mose nicht. Er sagte zu Gott, ich mache weiter, aber nur dann, wenn du mittendrin bist in meiner Sendung und mit mir gehst. Und Gott sagte, ich will mit dir gehen. Ich will dich führen. Und Mose sagte als Folge davon, dann mache ich auch weiter. Das bedeutete für diesen Mose, einem der großen Protagonisten des Dienstes für Gott, einen lebendigen Gott zu dienen. So, und das soll es auch für uns bedeuten. Denn Jesus hat bei seiner Sendung seinen Nachfolgern zwei Dinge gesagt, was sie machen sollen und dass er mitgehen wollte. Er sagte, macht sie zu Jüngern, macht sie zu Menschen, die von mir lernen. Und er sagte, ich bin bei euch alle Tage. Das bedeutet mit anderen Worten, er lebt. Und kein Diener Gottes kann so verrückt sein und so bekloppt, dass das nicht auch für ihn gilt. Dieses Ich bin bei euch alle Tage. Und genau das macht jeden Dienst für Gott spannend und zu einem Abenteuer. Und je mehr Stress man hat und je mehr Entmutigung man erlebt, desto größer macht der lebendige Gott das Abenteuer und desto spannender. An den Tagen, die gut sind, aber auch an den schlechten Tagen. Ich erinnere mich an jemanden, dem keine Frau gut genug war, ihn zu heiraten. Der ist noch heute Junggeselle. Seine Mutter sagte mir, die er zur Frau nehmen würde, muss erst noch geboren werden. Bedeutet, diese Frau weilte nicht unter den Lebenden. Also konnte er keine Ehe führen. Nur Lebende können eine Lebensgemeinschaft bilden. Nur mit dem lebendigen Gott kann und soll man eine effektive Dienstgemeinschaft bilden. Und dazu lädt Gott uns ein. Der Gott, der dich sieht, lebt. Der Gott, der ein Herz für dich hat, ist ein lebendiger Gott. So. Und dann steht da von den Thessalonichern, dass die Haltung, in der sie Gott dienen, folgende war, eine große Erwartungshaltung. Und zwar nicht die, dass sich spontan alle Probleme auf dieser Erde lösen, sondern sie erwarteten Gottes Sohn vom Himmel her. Gottes Sohn aus dem Himmel erwarten, was ist das? Dieser Satz gibt dem Dienst der Gemeinde Jesu eine überweltliche Dimension. Und diese Perspektive darf der Dienst für Gott nie verlieren. Und deshalb darf die Gemeinde sich nicht in der Lösung von Problemen verlieren, bei denen es nur darum geht, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Lukas berichtet die Geschichte von der Heilung eines Menschen, der eine verdorrte Hand hatte. Und nachdem er die Hand geheilt hatte, kommt der Arzt Lukas zu folgendem Ergebnis. Er sagt nicht nur, die Hand, die wurde geheilt, sondern die Hand wurde wiederhergestellt. Und der griechische Begriff für wiederhergestellt ist genau das, was überall dort von der Welt steht, wie sie dastehen wird, wenn Jesus wiederkommt und sie neu macht. Und diese Heilung ist wirft ein Licht auf das, was Jesus tut, wenn er wiederkommt. Wiederhergestellt. Ich habe eine DVD mit einem Vortrag von Gordon MacDonald, der jetzt seine eigene Gemeinde in Kalifornien hat und früher Pastor in Willow Creek war. Er war auch der Referent auf einem Willow Creek Kongress in Leipzig vor einigen Jahren. Und am Ende seines Vortrags sprach er von einer Frau, die mit einer Gabel in der Hand beerdigt werden wollte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Als sie starb, legte der Bestatter ihr eine Gabel in die Hand. Und als die Leute sich bei der Trauerfeier am offenen Grab von ihr verabschiedeten, sahen sie diese Gabel in ihrer Hand. Die Gabel war wie beim Mehrgänge-Menü eines Mittagessens eine Ankündigung der Verstorbenen, es kommt noch etwas. Etwas Gutes. Sie wollte sagen, mein Tod ist noch nicht das Ende. Mein Tod gleicht dem Tod Jesu. Der war nicht sein Ende, sondern der Beginn für etwas völlig Neues. Sein Sieg über den Tod. Auferstehung zum ewigen Leben. Gott hat die Welt geliebt, steht in Johannes 3, Vers 16, damit sie das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Das dürfen wir niemals vergessen, dass das so dort steht, dass sie das ewige Leben haben. Es gibt einen James-Bond-Film, es gibt viele, aber einer heißt Die Welt ist nicht genug. Es wartet noch etwas Besseres auf uns Menschen, das sollen wir nicht verfehlen. Die Welt ist nicht genug und wenn wir sagen würden und so handeln würden, auch als Christen, als wäre die Welt im Letzten genug, dann sind wir wie alle anderen verlorene Menschen. Nicht verloren sind wir nur dann, wenn wir das ewige Leben haben. Jesus ist zur Vergebung unserer Sünden am Kreuz gestorben, dass wir dieses ewige Leben jetzt schon in uns spüren können. Gottes Rettung schließt das ewige Leben ein, das Licht der Gnade, auch das Licht der Kritik Gottes, seiner Wahrheit, aber das Licht der Gnade im noch größeren Umfang und auch dieses Licht eines nicht endenden Lebens, denn das bedeutet ewiges Leben. Wer diese Rettung kennt, hat zusammen mit dem ewigen Leben eine riesige Portion Hoffnung und Trost. Ist gut aufgestellt, Gott treu zu dienen. Gut aufgestellt für die letzte hektische Weihnachtswoche. Übrigens, wundern sich die Theologen darüber, dass im Alten Testament nur ganz schwach von Auferstehung die Rede ist. Fast gar nicht. Aber wisst ihr, wovon in der Bibel die Rede ist? Vom ewigen Leben. So wichtig ist das. Nämlich im Psalm 23. Und ich werde im Hause Gottes bleiben. Ad Olam. Man übersetzt das mit einer ganzen Reihe von Tagen. Das heißt aber in Ewigkeit. Also, es ist ein schönes, attraktives Licht. Braucht nicht verändert werden. Mit dem Edding irgendwelcher Rhetorik oder irgendeiner angepassten Theologie, sondern das Evangelium, so wie es uns dargebracht wird von Paulus im Evangelium, ist gut für uns, gut für die Menschen und ein guter Grund, Weihnachten zu feiern. Gott segne uns, auch in unserem Dienst für ihn in diesem Stadtteil. Amen.